Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Den Kniefall von Warschau heute vor 50 Jahren wollen wir zum Anlass nehmen, um über die deutsch-polnische Aussöhnung zu sprechen. Wir blicken in Europa heute außerdem auf das überraschende Ergebnis bei den Parlamentswahlen in Rumänien und sind zum Schluss im Vereinigten Königreich. Asphaltieren für den Brexit. Die Grafschaft Kent baut gigantische Lkw-Parkplätze. Vor 50 Jahren kniete Willy Brandt am Mahnmal für die Opfer des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Und auch 5 Jahrzehnte nach Brandts Kniefall ist der deutsch-polnische Versöhnungsprozess noch nicht beendet. Aktuell belastet der Streit um die Verknüpfung der EU-Beihilfen an Rechtsstaatmechanismen das Verhältnis Warschaus zu Berlin und auch zu Brüssel. Der polnische Justizminister Szobro sprach dabei wohl vielen Politikern der nationalpopulistischen PiS-Regierung aus der Seele, als er den Rechtsstaatsmechanismus der EU eine politische, kulturelle und wirtschaftliche Kolonialisierung seines Landes nannte. Vorangetrieben sei diese, Zitat, Vergewaltigung europäischer Rechtlichkeit, Zitat Ende, von der deutschen Ratspräsidentschaft. Angesichts dieser Worte und Haltung wollen wir über das polnisch-deutsche Verhältnis sprechen und anlässlich des Kniefalls von Warschau fragen, ob dieser 50. Jahrestag in Polen überhaupt thematisiert wurde. Ich bin nun verbunden mit Florian Kellermann, unserem Korrespondenten in Warschau. Herr Kellermann, wie wurde der Tag des Kniefalls in Polen begangen, beziehungsweise spielt er in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt eine Rolle?
Ja, er spielt schon eine Rolle, aber trotzdem wird diese berühmte Geste heute in Warschau nur in recht bescheidenem Rahmen gedacht. Vertreter der beiden Staatspräsidenten, also von Frank-Walter Steinmeier auf der deutschen Seite und Andrzej Duda auf der polnischen Seite, werden Kränze niederlegen an insgesamt 3 Denkmälern in Warschau. Am Abend wird es dann eine Debatte geben über das Ereignis und seine Bedeutung, organisiert vom Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau, Polin. Und da wird auch der deutsche Botschafter am Freitag von Loringhoven sprechen.
Warum wird diese Chance an dem historischen Tag nicht genutzt, um noch etwas weiter aufeinander zuzugehen?
Eine Großveranstaltung wäre nicht möglich gewesen wegen der Pandemiesituation. Ich denke aber trotzdem hätte man von polnischer Seite schon ein bisschen mehr tun können. Das zeigt die Stadt Danzig, die ja von der Opposition regiert wird. Dort hat es am Wochenende eine kleine Feierstunde immerhin gegeben. Ich denke, auch wenn es Corona nicht gäbe, dann hätte mich eine große Versöhnungsgeste, Veranstaltung in der Peace-Regierung hier in Warschau schon überrascht. Denn Deutschland wird im Moment auch einfach als Verkörperung des sogenannten Mainstreams in der EU dargestellt. Und dieser Mainstream sei es eben, so stellt es die Regierung dar, Sie haben es eingangs schon erwähnt, der Polen politisch und kulturell unterjochen wollte. Und diese antideutsche Rhetorik findet sich in den von der PiS kontrollierten Medien an allen Ecken und Enden. Klar, Staatspräsident Andrzej Duda hat die Geste von Willy Brandt trotzdem in einer Stellungnahme gewürdigt. Es sei ein Fundament für gute nachbarschaftliche Beziehungen gewesen. Aber es gibt auch andere Stimmen in der PiS. Ein Abgeordneter hat gesagt, der Kniefall sei eine leere Geste gewesen, weil es eben danach nicht entsprechende Kriegsreparationen für Polen gegeben habe von deutscher Seite.
Lenken wir den Blick etwas weiter von Berlin bis nach Brüssel. Wie ist das Verhältnis aktuell bei dieser Blockade- und Vetohaltung?
Ja, nun, da ist es jetzt auch so, dass ja Deutschland eben den Vorsitz hat in der EU und quasi dann auch zum Buhmann gemacht werden kann, leicht. Und das sind die Situation weiterhin verfahren, denn auch in Polen, in der Regierung, ist die Haltung nicht homogen, was den künftigen Finanzrahmen der EU anbelangt, was ein mögliches Veto anbelangt. Es haben sich da 3 Positionen im Moment herauskristallisiert. Einerseits das Lager um den Justizminister Zbigniew Ziobro, den Sie vorhin schon erwähnt haben, der eben von dieser Parole Veto oder Tod ausgeht. Also man wolle auf keinen Fall Kompromisse eingehen und irgendwie die Souveränität Polens antasten. Das hat er am Wochenende nochmal gesagt, hat er dann sogar erklärt, die polnische Seele stehe hier auf dem Spiel. Auf der anderen Seite, diametral gegenüber, liegt der Entwicklungsminister und sein Lager, Jarosław Gowin. Der hat am Wochenende ein Veto als Atombombe bezeichnet, unter der, wenn sie gezündet würde, auch Polen schwer leiden müsste. Dort will man also unbedingt einen Kompromiss erreichen und Gowin hat gesagt, er wäre wohl schon mit so einem erklärenden Dokument einverstanden, auf das sich die EU dann wohl auch einlassen könnte, so eine interpretierende Erklärung, dass man eben sagt, so ein Rechtsstaatsmechanismus, wenn er kommt, wird nicht irgendwie, nicht zweckgebunden eingesetzt, der wird nicht willkürlich eingesetzt und man könnte das sozusagen noch ein bisschen in Watte packen. Und dazwischen steht der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, der will eigentlich auch kein Veto. Er hofft irgendwie, dass es ihm noch gelingt, die EU zu substanziellen Zugeständnissen zu bringen, mit einer Abschwächung des Rechtsstaatsmechanismus. Ich glaube aber nicht, dass ihm das gelingt. Dazu ist die Sache einfach schon zu weit gediehen. Was passiert, wenn das Morawiecki nicht gelingt, ob er dann das Veto einlegt? Man weiß es nicht. Ich glaube, es spricht viel dafür, dass er es selber noch nicht weiß.
Lassen Sie uns ganz kurz ins Detail gehen, ins Zahlenwerk. Wie sehr hat Polen bislang von den EU-Beihilfen profitiert und was würde dem Land entgehen?
Ja, seit 2004 hat Polen schon sehr stark profitiert. Per Saldo waren es ungefähr, das heißt knapp 130 Milliarden Euro, die aus EU-Töpfen nach Polen geflossen sind. Was steht auf dem Spiel? Wenn es keine Einigung gibt über den 7-jährigen Finanzrahmen, dann muss die EU vom kommenden Jahr mit einem Nothaushalt operieren. Das heißt, die EU könnte jeden Monat ein Zwölftel dessen ausgeben, was sie im Vorjahr insgesamt ausgegeben hat. Und das könnte sich schon negativ auswirken für Polen, denn Polen sollte im neuen Finanzrahmen in diesen 7 Jahren wieder 65 Milliarden Euro aus den Strukturfonds bekommen. Und das ist längst nicht sicher, dass wenn es dieser Nothaushalt kommt, dass sie dann genauso viel bekommen wie bisher, was manche polnische Politiker glauben, die sagen, das macht ja nichts, wir bekommen so viel wie bisher. Aber das ist eben eine ganz neue, eine Extremsituation, in der sehr wahrscheinlich die EU-Kommission Polen an der langen Leine, das heißt eher an der kurzen Leine halten wird und eben nicht so viel Geld nach Polen überweisen wird. Auch schon deshalb, weil man eben reagiert auf diese Blockadehaltung in Warschau, über die sehr viele sehr sauer sind. Und dann gibt es noch den Corona-Aufbaufonds. Klar, der tritt erstmal auch nicht in Kraft, aber er könnte eben so konstruiert werden, dass Polen ganz außen vor bleibt. Und da sind auch für Polen 27 Milliarden Euro in 7 Jahren an Zuwendungen vorgesehen und nochmal 32 Milliarden Euro an Krediten.
Polen und Ungarn stehen ja in ihrer Blockadehaltung in Brüssel Seite an Seite. Wo liegen aber dennoch die Unterschiede in Polen, wenn man sie vergleicht mit der ungarischen Haltung?
Also ich glaube, der Hauptunterschied ist weniger die Haltung zum Inhalt des Rechtsstaatsmechanismus, zur Sache an sich sozusagen, sondern vielmehr in der Verhandlungsposition, da liegt der Unterschied. Ungarn ist in der günstigeren Position, einfach schon deshalb, weil Viktor Orbán, der Ministerpräsident, als mächtigster Politiker Ungarns mit am Tisch sitzt. Das heißt, er ist beweglich, er kann, wenn er die Gelegenheit sieht, etwas für sich herausschlagen. Der mächtigste Mann Polens, Jarosław Kaczynski, der Vorsitzende der Regierungspartei PiS, ist nicht dabei, denn er schickt eben Ministerpräsident Morawiecki vor, der sich dann immer erst wieder rückversichern muss in Warschau, bevor er einer Einigung zustimmt, der also weniger flexibel ist. Außerdem, wie ich gesagt, die polnische Regierungsmannschaft steht nicht so geschlossen da, wie das in Ungarn der Fall ist. Da gibt es diese Flügelkämpfe, auch das macht es Orbán bei den Verhandlungen einfacher, als es für Polen ist.
Über das deutsch-polnische und das polnisch-europäische Verhältnis sprach ich mit dem Deutschlandfunk-Korrespondenten Florian Kellermann in Warschau. Zwanzig Jahre lang war die Sozialdemokratische Partei, kurz PSD, die stärkste Kraft in Rumänien, bis sie im Herbst letzten Jahres durch einen Misstrauensantrag im Parlament stürzte. Die PSD schränkte die Unabhängigkeit der Justiz immer weiter ein und erschwerte zudem oder auch damit die Strafverfolgung von Amtsmissbrauch und Korruption. Immer wieder gab es landesweit Massenproteste gegen die Regierungsarbeit der PSD. Die Bekämpfung von Korruption und auch von Umweltschäden war das Wahlkampfthema der oppositionellen Reformpartei USR+. Doch bei der gestrigen Parlamentswahl in Rumänien schnitt sie schlechter ab als erwartet. Und das ist nicht die einzige Überraschung. Andrea Bär berichtet.
Nach der Parlamentswahl in Rumänien sind fast alle Stimmen ausgezählt und die letzte Hochrechnung der Nacht zeigt folgendes Bild. Die sozialdemokratische PSD liegt mit rund 30% überraschend an erster Stelle. Im Vergleich zur Wahl vor 4 Jahren verlor die Partei jedoch rund 15% und kann keine Mehrheit bilden. Parteichef Marcel Ciolacu erklärte die Sozialdemokraten schon früh am Abend zu Wahlsiegern. Die Regierung von Ludovic Orban muss nach Hause gehen. Denn in diesem Moment ist die sozialdemokratische Partei mit ihrem Vorsprung in den Wählerbefragungen Wahlsiegerin. Selbst wenn wir die Stimmen der Diaspora geschätzt mitrechnen. Schätzungsweise 4 bis 5 Millionen Rumäninnen und Rumänen leben im Ausland. Doch sie gelten nicht unbedingt als Wähler der PSD. Und ihre Stimmen sind noch nicht ausgezählt. Marcel Ciolacu deutete Gespräche mit der Allianz für die Einheit der Rumänen an. Eine ultranationalistische Partei, die es aus dem Stand auf 8% brachte und Proteste von Corona-Leugnern organisiert. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die liberale PNL die nächste Regierung bilden könnte. Sie hat sich zwar auf rund 25% verbessert, doch mit weit mehr gerechnet. Der bisherige Premier und Parteichef Ludovic Orban erklärte, er wolle weiter Reformen. Ich bin zuversichtlich, dass nach der endgültigen Auszählung der Stimmen die nationalliberale Partei fähig sein wird, eine parlamentarische Mehrheit mit den reformerischen Kräften zu bilden. Die soll unter anderem mit der bisherigen Oppositionspartei Union rettet Rumänien, USR+, gelingen. Die junge Antikorruptions- und Umweltpartei blieb zwar deutlich hinter den Erwartungen zurück, konnte sich aber von knapp 9 auf rund 14% verbessern. Co-Parteichef und Ex-EU-Landwirtschaftskommissar Dacian Cioloș betonte bereits, die USR+ werde bei Verhandlungen keinen Deut von Reformen abrücken. Mit unserer Fraktion wird das Parlament rechnen müssen. Wahrscheinlich sind wir doppelt so viele Abgeordnete wie bisher. Die Tendenz der bisherigen Ergebnisse zeigt ja deutlich, dass die Rumänen keiner der Parteien ein eindeutiges Mandat zur Regierungsbildung gegeben haben, sondern dass nur eine Regierungskoalition möglich ist. Die bisher regierenden Liberalen und die Union rettet Rumänien bräuchten hierfür auch die Partei der ungarischen Minderheit, UDMR, die mit rund 6% ihr übliches Ergebnis hat und als verlässliche Mehrheitsbeschafferin gilt. In Rumänien geht der Auftrag zur Regierungsbildung nicht unbedingt an die stärkste Partei. Sowohl die liberale PNL als auch die sozialdemokratische PSD können Präsident Klaus Johannis einen Ministerpräsidenten vorschlagen. Johannis ist formal zwar parteilos, hat aber offen für die Liberalen Wahlkampf gemacht. Den Sozialdemokraten ist der rumänische Präsident in tiefer Feindschaft verbunden. Diese wurden Ende 2019 durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Zuvor war unter ihrer Führung die Strafverfolgung von Korruption und Amtsmissbrauch behindert und die Unabhängigkeit der Justiz eingeschränkt worden. Ein endgültiges offizielles Wahlergebnis der Parlamentswahl in Rumänien liegt voraussichtlich am Dienstag vor.
Den aktuellen Stand schilderte uns Andrea Bär. Trotz großer Differenzen wurden die Brexit-Verhandlungen gestern fortgeführt. Schon vor diesem Wochenende, an dem auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premier Johnson wegen der stockenden Verhandlungen telefoniert hatten, also schon zuvor, war der heutige Abend in Brüssel und London als letzte Frist genannt worden, bis zu der klar sein muss, ob es mit einer Einigung weitergeht oder der harte Brexit kommt. In Ashford, einer kleinen Gemeinde in der Grafschaft Kent, wartet man nicht mehr auf das Verstreichen immer neuer Fristen, sondern schafft Fakten. Imke Köhler und Annette Dittert berichten.
Ashford liegt in der Grafschaft Kent, dem Garten Englands, wenn man so will. Aber in diesem Garten wird jetzt ziemlich viel gebaggert, gebaut und asphaltiert. In Ashford entsteht ein riesiger Parkplatz für bis zu 1700 Lkw. Es ist der Versuch der Regierung, das befürchtete Chaos im nahegelegenen Dover abzuwenden. Denn wenn ab dem 1. Januar der Brexit spürbar wird, werden lange Lkw-Staus erwartet, weil dann Zollkontrollen stattfinden müssen. Der Parkplatz in Ashford soll dabei helfen, die Lage zu entspannen. Liz Wright steht auf einer Koppel, die an die Baustelle grenzt. Die Regierung habe mit einer speziellen Verfügung einfach Tatsachen geschaffen, beklagt die grüne Stadträtin. Die haben die lokale Demokratie mit Füßen getreten. Die Leute hatten kein Mitspracherecht. Die Gemeindeverwaltung ist an einem Freitag informiert worden, bevor am Montag die Bauarbeiten begannen. Das ist schändlich. Das ist eine Absage an die lokale Demokratie. Bei dem EU-Referendum 2016 hat Ashford mit gut 59% für den Brexit gestimmt. Aber so werden sich das viele Bewohner wohl nicht vorgestellt haben. Der Lärm dürfte bleiben, auch wenn der Parkplatz fertiggestellt ist. Ich glaube, sagt Liz Wright, die Leute begreifen gar nicht, dass das ein Betrieb rund um die Uhr sein könnte. Die Laster werden auch nachts kommen und das wird einen Unterschied machen.
I think a lot of people don't realize, but it could be a 24-hour operation. Lorries will be coming through the night as well. And that will cause a big difference.
Einer, der den Parkplatz demnächst ansteuern dürfte, ist Robert. Der polnische Brummifahrer ist allerdings noch nicht auf die Änderungen ab Neujahr vorbereitet. Was auf ihn und seine Kollegen zukommt?
We don't know. Nothing.
Wir wissen überhaupt nichts. Wir versuchen herauszukriegen, was wir benötigen. Für Kent gelten neue Regeln, neue Papiere, aber das ist alles, was wir wissen.
Kent needs something. New rules, new papers, and that's all.
Peter ist auch Lkw-Fahrer. Er kommt mit seinem Laster gerade aus Schottland zurück. Er fährt gern durch Großbritannien. Das sei viel stressfreier als in Deutschland, sagt er. Aber mit den Touren auf die Insel ist es für ihn nun vorbei. Die würden sich nicht mehr lohnen, wenn er mit seinem Lkw zu lange im Stau stehen müsse, meint er.
Die Wartezeit mit dem Zoll und dann mit dem Zug, die stehen ja jetzt schon Richtung Folkestone auf dem Standstreifen bestimmt 4 Kilometer. Um rüberzukommen wieder. Und das wird ja noch schlimmer.
Während Peter also nicht mehr kommt, kommen Malcolm und seine Frau nicht mehr weg. Sie wohnen in unmittelbarer Nähe des neuen Lkw-Parkplatzes und der hat ihre Alterspläne komplett über den Haufen geworfen. Eigentlich wollten sie ihr Haus verkaufen und sich dann zur Ruhe setzen. Aber durch den Parkplatz hat das Haus dramatisch an Wert verloren. Bei Malcolm ist eine Mischung aus Bitterkeit und Humor zu spüren.
Wir dürfen keine Europäer sein, wenn es nach Boris Johnson geht. Und jetzt haben wir das hier. Ich habe für den Verbleib in der EU gestimmt. Wahrscheinlich ist das jetzt Johnsons Rache. Nein, es ist schrecklich, schrecklich.
But no, it's terrible.
Der Verkauf des Hauses würde nun nicht mehr genug einbringen. Wir sitzen fest, sagt das Paar. Jetzt werden die beiden weiterarbeiten und in dem Haus wohnen bleiben. Der große Parkplatz für 1700 Lkw wird mittlerweile auch schon sonntags weitergebaut, um das Projekt noch rechtzeitig fertigzustellen. Aber selbst wenn das klappen sollte, wird manches erst einmal nicht funktionieren, glaubt die grüne Stadträtin Liz Wright. Der kleinere Lkw-Parkplatz, den es schon gibt, wird für die Kontrollen von Tiertransporten und die Überprüfung von Lebensmitteln genutzt. Sie werden 150 Veterinäre und Lebensmittelkontrolleure benötigen. Niemand weiß, wo die Behörden die hernehmen wollen und bis wann die da sein werden. Bis Januar werden sie sicherlich nicht hier sein. Eines aber ist sicher, die Laster, die werden im Januar da sein.
Asphaltieren für den Brexit. Aus der Grafschaft Kent berichteten Imke Köhler und Annette Dittert. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.